SWR Kultur Hörbuch
Ipoh von Lauren Groff aus ihrem Erzählband Florida, der 2019 im Hansa Verlag in der Übersetzung von Stefanie Jacobs erschienen ist. Es liest Patricia Ziolkowska in einer Produktion des SWR aus dem Jahr 2020. Folge 1.
Die Mutter beschließt, den August mit ihren beiden kleinen Söhnen in Frankreich zu verbringen. Das ganze Frühjahr über wurde sie immer wieder von Panikattacken überfallen, so als würde ihr Herz geohrfeigt. Woher das kommt, weiß sie nicht. Aber sie hat es satt, im Drogeriewarengang, auf dem Crosstrainer oder in den unbeleuchteten Straßen umzukippen, in denen sie spätabends stundenlang ihre Angst spazieren führt. Außerdem gleicht der Sommer in Florida dem langsamen Ertrinken bei glühender Hitze. Von der Feuchtigkeit bekommt sie Flecken auf der Haut, rötliche dort, wo sie blass ist, und blasse da, wo sie braun ist. Unter ihren Kleidern kommt sie sich vor wie eine Gepardin, aber nicht sexy. Die Gründe wirken profan: Angst und Hitze. Niemand von ihren Freunden oder Verwandten könnte sie nachvollziehen. Aber seit dem Winter kommen sie ihr mit ihren Sorgen um Schule, Pfadfindergruppen, Grundbesitz und Yoga sowieso sehr weit entfernt vor, halb aufgelöst im Sonnenuntergang. Ihre Arbeit ist ihnen ein Buch mit 7 Siegeln, aber sie verstehen, wie wichtig sie ihr ist. Und so nicken sie wissend, wenn sie ihnen erzählt, dass sie mitten in der Recherche zu Guy de Maupassant steckt. Und das ist nicht einmal gelogen. 10 Jahre lang steckt sie schon in einem Projekt über den Schriftsteller fest. Oder vielleicht steckt Guy de Maupassant in ihr fest, wie eine Gräte in ihrem Hals. Das mit Guy de Maupassant ist wirklich ein ernstes Problem. Früher einmal, in ihren dunkelsten Monaten, hat ihr Guy de Maupassant sehr viel bedeutet. Sie war 18 und für ein Jahr als Austauschschülerin in Nantes. Nur war es mit ihrem Französisch doch nicht so weit her, wie sie geglaubt hatte. Man hatte sie in ein Collège gesteckt, in die Troisième, eine Klasse voll 14-Jähriger. In ihrem Kummer tröstete sie sich mit Crêpe und Käse, wurde dick und piekte vor dem Spiegel mit dem Finger in ihren Bauch, um ihn wabbeln zu sehen. Die Rettung war der Buchladen mit den billigen Taschenbüchern. 5 Franc pro Stück, Bildung zum 1-Dollar-Tarif. Das erste Buch, das sie kaufte, war eine dünne, blasse Ausgabe von Guy de Maupassants Comte de la Bécasse gewesen. Sie ging nicht zum Unterricht und setzte sich stattdessen in den japanischen Garten unten am Fluss, um dort in erhabener und unpersönlicher Schönheit unterzutauchen. Sie liebte das Buch und seinen Autor, denn wenn sie seine warme Stimme las, fühlte sie sich weniger allein, weniger unfähig. Ganz langsam, durch Lesen, wurde ihr bewusst, wie die Erfordernisse einer Sprache einen Menschen verändern können. Auf Französisch wurde sie ein anderer Mensch, kühler, eleganter und zurückgenommener. Auf Französisch ist sie am meisten sie selbst, hofft sie. Es begann als Übersetzungsprojekt, aber nachdem sie mehr als 300 seiner Geschichten gelesen und nur eine Handvoll gefunden hatte, die sie begeisterten, wurde daraus eine Art historischer Roman. Aber es kommt ihr zunehmend unehrlich vor, sich das Leben eines anderen Schriftstellers neu auszudenken, wie ein Ablenkungsmanöver, ein Taschenspielertrick. Die Zeiten sind zu unruhig für so etwas. An diesen Tagen voll drängender Fragen will sie die Wahrheit, nackte, kalte Tatsachen. Ihre Söhne nehmen es stoisch auf, als sie ihnen mitteilt, dass sie nach Frankreich fliegen. Sie weinen nicht einmal. Ihr älterer Sohn wird Ende August 7. Er ist körperlich von einer so raren Schönheit, dass sie manchmal kaum glauben kann, dass er aus ihr herausgekommen ist. Er ist muskulös, hoch aufgeschossen für sein Alter und hat ein anmutiges Gesicht mit großen Augen, wie ein Rehkitz. Die Wirkung seiner Schönheit wird etwas abgeschwächt, weil er geradezu schmerzhaft schüchtern und hochgradig sensibel ist. Er ist wie ein vollkommen klarer Teich bei Windstille, hat ihr Mann einmal gesagt. Man wirft etwas hinein, nur um das Hinuntersinken zu beobachten, und dann sieht man es den Rest seines Lebens auf dem Grund liegen. Ganz anders der Vierjährige. Er ist sonnig, golden. Er nuckelt am Daumen, auch wenn sie ihm dort bitteren Nagellack auftragen. Er schleppt immer eine Stoffkatze namens Whoopie Pie mit sich herum. Er freundet sich mit jedem an. Nach dem endlosen Flug, auf dem er putzmunter war und keine Minute geschlafen hat, zeigt er im Zug vom Charles de Gaulle zu ihrem Apartment im 11e, einem grobknochigen deutschen Mädchen, sein rotes Rucksäckchen. Das Mädchen weint, aber als er auf ihren Schoß klettert, den Daumen in den Mund steckt und mit der anderen Hand an ihrem Ohr herumzuspielen beginnt, zieht sie ihn an sich und verbirgt das Gesicht in seinem Haar. Die Mutter ist besorgt wegen des sauren Geruchs der Milch, die er sich in Orlando übergekippt hat, in diesem anderen Leben, dem Florida-Leben, das sie hinter sich gelassen hat und dem sie schon jetzt keine Träne mehr nachweint. Aber dem deutschen Mädchen macht das offenbar nichts aus. Die Mutter und ihre Söhne steigen aus. Der Ältere hält den Jüngeren fest an der Hand und die Mutter trägt mit ihren starken Armen sämtliche Taschen. Als sie sich noch einmal umdreht, sieht sie, dass der Trost nicht von Dauer war. Das deutsche Mädchen hat wieder angefangen zu weinen. Die erste Woche verbringen sie in Paris, weil die Mutter hofft, dass die Sprache an den Jungen einfach so hängen bleibt, wie Schmutz. Jeden Morgen geht sie mit ihnen auf den Spielplatz Poussin Vert im Jardin du Luxembourg, damit sie mit französischen Kindern spielen können und die Sprache per Osmose in sie eindringt. Aber ihre Söhne bleiben für sich und gehen immer wieder auf die Seilbahn, wo der Kleine die Hand seines Bruders zu halten versucht, der aber zu verschwitzt und zu konzentriert dafür ist. Sie essen Mittag, ein ganz anständiges vegetarisches Festpreismenü im Restaurant Foyot. Und obwohl es erst 1 Uhr ist, trinkt sie eine kleine Karaffe Weißwein und lacht zu laut, als sie den beiden etwas angeschickert zeigt, wie man Crème Brûlée isst. Es verwirrt sie, feststellen zu müssen, dass Paris auf einmal etwas von Florida hat. Feuchte Hitze, rosa verputzte Wände und Shorts, aus denen sich Zellulite kräuselt. Es ist 10 Grad wärmer, als es sein sollte, viel heller und lauter als das Paris aus ihrer Erinnerung. Sie hatte immer gedacht, es wäre genau der richtige Ort, um die drohenden Klimakriege der Zukunft zu überdauern. Eine Stadt am Wasser mit Feldern ringsherum, gemäßigt und umschlossen. Aber vielleicht gibt es so einen Ort gar nicht. Vielleicht sind auf einem heißeren Planeten alle Orte gleich schlecht. Überall nur Wüste und Hunger, selbst hier. An den sengend heißen Nachmittagen bricht die Mutter mit ihren Söhnen zu typischen Touristenunternehmungen auf, geht mit ihnen ins Marionettentheater, auf den Eiffelturm und in Museen. Dann folgt ein frühes Abendessen mit malerischem Blick auf die Seine. 5 Minuten am Tag sprechen sie über Skype mit ihrem Mann, aber er hat eigentlich keine Zeit. Im August arbeitet er 18 Stunden am Tag und die Jungen spüren seine Ungeduld, ärgern sich und haben immer weniger Lust, an den Computer zu kommen. Mit Erwachsenen spricht sie nur, um irgendetwas zu bestellen, und ihr Französisch wird in ihrem Kopf zähflüssig. Nachts schlafen die Jungen 10 Stunden im selben engen Räumchen wie sie. Um etwas Zeit für sich allein zu haben, trinkt die Mutter Wein und sieht sich auf dem Computer mit Kopfhörern französische Sitcoms an. Eigentlich sollte sie dringend Guy lesen oder mit einem seiner Biografen in die Wanne gehen, dem eleganten Francis Stakemüller oder dem schlüpfrigen Henri Troyat, aber sie ist zu müde. Sie fängt morgen an. Jeden Abend sagt sie sich, dass sie am nächsten Tag die Nervenheilanstalt von Dr. Esprit Blanche besuchen wird, wo Guy mit 42 Jahren an den Folgen tertiärer Syphilis starb. 1 Jahrhundert zuvor war es noch ein Irrenhaus gewesen, der Palais de Lamballe. Die Prinzessin de Lamballe war die engste Vertraute von Marie Antoinette. Und als die Revolutionäre kamen, um die Prinzessin zu holen, vergewaltigten sie sie, schlugen ihr den Kopf ab, spießten ihn auf und präsentierten ihn vor dem Fenster der Königin. Als Guy an seinen letzten Tagen, geistig völlig umnachtet, in seinem Urin wertvolle Juwelen zu entdecken glaubte und sich für Gottes Sohn hielt, kam die kopflose Prinzessin durch die Wände und besuchte ihn. Trotzdem geht die Mutter Tag für Tag wieder nicht zu Guys letztem Zuhause. Sie müsste ihren Kindern zu viel erklären, was Syphilis ist, was geisteskrank bedeutet, was Revolutionen sind. Stattdessen wacht sie im Morgengrauen zusammen mit den Jungen wie benebelt auf, denkt mit knurrendem Magen an Pain au Chocolat, Kaffee und Obst und lässt sich in ihr fröhliches Spielplatzleben mit hineinziehen. Schließlich wird die Zeit zu knapp, um sich anzusehen, wo Guy seine letzten Tage verbrachte. Am siebten Tag stehen sie in aller Herrgottsfrühe auf, nehmen einen Zug nach Rouen und mieten am Bahnhof einen Mercedes, um damit nach Westen zur Alabasterküste in der Normandie zu fahren, wo Maupassant geboren wurde und wohin er immer wieder zurückkehrte. Seine Mutter, Laure, kam aus der Gegend. Eine Frau, die ihren beiden Söhnen die Liebe zu Büchern vererbte, die in jungen Jahren allein durch Europa wanderte, es wagte, sich scheiden zu lassen, als man sich noch nicht scheiden ließ, sich am Ende jedoch, nachdem beide Söhne an Syphilis gestorben waren, nervenschwach, traurig und allein mit ihrem eigenen Haar zu strangulieren versuchte. Die Mutter sitzt am Steuer und kommt sich in dem Mercedes dick, protzig und ziemlich amerikanisch vor. Der Sinn und Zweck von Luxuswagen hat sich ihr nie erschlossen, aber ein Auto mit Gangschaltung könnte sie auf diesen engen Straßen direkt an der Stallküste nicht fahren, sonst würde sie den Motor abwürgen und sie alle umbringen. Die Fahrt sollte eigentlich eine Stunde dauern, aber in den kurvenreichen Dörfchen verfahren sie sich. Der Vierjährige kotzt Whoopie Pie voll und schläft ein. Und der Sechsjährige schluchzt leise in sich hinein, nachdem sie ihn angeblafft hat, er solle aufhören, wegen des Gestanks herumzujammern, obwohl sie selbst das Fenster ein Stück herunterlassen musste, um ihren Magen zu beruhigen. Jetzt weht ihr andauernd der Nieselregen in die Augen und sie hält in Fécamp, um einen Mann nach dem Weg zu fragen, aber der tut, als würde er sie nicht verstehen, und sie ärgert sich, weil sie weiß, dass ihr Französisch eigentlich ganz gut ist. Als sie endlich eine kurvige, steile Straße hinunter nach Yport hineinfahren, zittert sie am ganzen Leib. Es ist ein Fischerdorf, überall Kiesel, Ziegel, altes Steinpflaster und Hügel. Es gibt einen kleinen, halbrunden Strand voll faustgroßer Steine und links und rechts, wie Klammern, zwei riesige Felswände aus Kalkstein, der enttäuschenderweise gar nicht weiß, sondern beige und von waagerechten Adern aus grauem Feuerstein durchzogen ist. In der Luft scheint etwas Mussierendes zu liegen, irgendetwas Prickelndes, von dem man sich betrunken fühlt und das einen dazu bringt, direkt nach der Ankunft tanzen und irgendwas Verrücktes anstellen zu wollen, als hätte man gerade eine Flasche Champagner getrunken. Sie ist zufrieden mit sich, bis ihr auffällt, dass dieser Gedanke eine Paraphrase aus Guys bester Geschichte Boule de Suif ist. Sie parkt vor dem Casino, um auf einen Mann namens Jean-Paul zu warten, der ihnen um 3 Uhr das Haus zeigen soll. Sie sieht auf die Uhr und fühlt sich schwer. Es ist erst 11 Uhr. »Wir sind da«, sagt sie. »Wir sind wo?«, fragt der ältere Junge. Zusammen sehen sie durch die Windschutzscheibe auf den leeren grauen Strand, das graue Meer und den grauen Himmel darüber. »Nirgendwo«, sagt er düster. Der Jüngere fährt aus dem Schlaf hoch und sagt, »Fahnen!« Sie waren ihr noch nicht aufgefallen, aber tatsächlich. Der Gehweg ist von einem Dutzend sehr hoher Masten mit Flaggen daran gesäumt, alle an den flatternden Enden ausgefranst. Es ist keine einzige amerikanische dabei. Dieser Ort ist für die Schweden, Dänen und Briten dieser Welt, aber sicher nicht für die Amerikaner. Sie ist froh. Als sie aussteigt, weht ein kühler Wind und am Himmel kreischen Möwen, aber sie spürt eine Lockerheit in den Gliedern, etwas Ungezügeltes, dass sie schließlich als Freisein von dem schlimmen Schicksal identifiziert, das ihr Zuhause in Florida hinter jeder Ecke auflauerte und von dem sie sich selbst in Paris stets beobachtet gefühlt hat. Yport ist so klein, so anonym. Seit Renoir es gemalt hat, geht es mit dem Örtchen bergab. Ihr mieser Köter Angst käme bestimmt nicht auf die Idee, sie hier zu suchen. Unten am Strand werfen die Jungen Stein um Stein in die schäumenden Wellen. Sie mögen es, wie sie in den Wellentälern klappernd auf den harten Boden fallen und wie sie gluckern, wenn sie in den Wellenkämmen verschwinden. Die beiden kriechen in eine Höhle im Fels, die die Form eines Kirchenschiffs hat, ihnen dann aber doch zu gruselig ist. Versonnen beobachtet die Mutter, wie der Wind das dunkle Haar des älteren Jungen zerzaust und bemerkt nicht, dass der Kleine sich schnell bis auf die Unterwäsche auszieht und in die tosenden Wellen rennt. Sie sieht nur goldenes Haar aufblitzen und dann untertauchen. Sie wartet ins Wasser und zieht ihn heraus. Seine Haut und seine Lippen sind blau und er sieht erschrocken aus, aber als der große Bruder ihn auslacht, lacht er ebenfalls. Es ist so kalt im Wind. Ihr Rock ist nass und der Kleine bibbert, aber sie ist zu müde, um zum Wagen zu gehen und ihn und sich umzuziehen. Am Strand stehen ein paar Blechhütten, in denen es Souvenirs, frittierten Fisch und Eis gibt. Dort, geschützt durch eine flatternde, transparente Plane, bestellt sie drei Buchweizen-Galette mit Ei und Käse und zum Dessert einen Crepe mit Salzkaramell. Zu Hause gibt es Zucker nur an Feiertagen und in Notfällen. Zucker ist Gift. Er kann einen dick und verrückt machen und am Ende sämtliche Erinnerungen kosten. Und sie hat einen echten Horror davor, später im Heim die strähnige, demente Alte zu sein, die ständig plappert. Sie ist ja nicht blöd. Sie hat zwei Jungen und weiß, dass ihr höchstwahrscheinlich das Schicksal trister Überalterung blüht, falls die Menschheit überhaupt so lange überlebt. Denn es sind die Töchter, die einem die Windeln wechseln, wenn man die Kontrolle über seine Körperfunktionen verloren hat. Kein Sohn will seiner Mutter mit Feuchttüchern die Vulva abwischen. Aber ihre Söhne sollen Frankreich lieben. Und sie musste feststellen, dass sie sich für Bestechung nicht zu schade ist. Sie drückt ihren kleinen Sohn unter T-Shirt und Strickjacke an ihre nackte Haut, um ihn zu wärmen. »Das ist nicht fair«, sagt der Größere. Ihm sei auch kalt, also macht sie Platz auf ihrem Schoß, lässt ihn mit unter die Strickjacke, die sich wie eine Zaubertasche ausdehnt, bis alle darin Platz haben. Weil sie keinen Hunger hat, trinkt sie nur ihren Cidre, aus der Region natürlich, und lässt sich vom Alkohol wärmen. Er hat tiefe Noten von Dung und Gras, die sie anekeln, bis sie sich den Geschmack als Terroir vorstellt. Denselben Geschmack hatte Guy de Maupassant vor langer Zeit auf der Zunge, stellt sie sich vor. Er saß in derselben salzigen Kälte. Von allen Guys, die sie kennt, dem Pariser Playboy, der Damen aus der reichen Gesellschaft verführte, dem auf der Seine rudernden und herumvögelnden Jüngling und dem besessenen Segler auf dem Mittelmeer, den der Wahnsinn von Hafen zu Hafen trieb, liebt sie eigentlich nur den Guy von der Alabasterküste. Hier war er ein munteres normannisches Kind mit dunklem Haar, das barfuß durch die Obstgärten rannte und mit den Fischerkindern spielte. Außerdem kann sie ihn sich als ganz jungen Mann am Strand vorstellen, wie er im Morgengrauen zum Schwimmen in die Wellen geht. Lachend, tropfende Schnurrbartenden und rote Wangen. Dieser Guy war stark wie ein Stier und noch kein schlechter Mensch. Oben auf den Klippen frisiert der Wind das Gras der smaragdgrünen Wiesen zu großen Schmalzlocken. Sie entdeckt weiße Punkte, kneift die Augen zusammen. »Kühe oder Schafe?«, fragt sie die Jungen, und sie kichern darüber, wie grottenschlecht sie sieht, und sagen, »Mensch, Mami, Schafe, eindeutig Schafe!« Sie nimmt sie in die Arme, schnuppert in ihrem Nacken und stellt sich ein Bilderstürmer-Schaf vor, das nach einem langen Leben voll Neid auf die anmutig über dem Meer schwebenden Vögel plötzlich eine Entscheidung trifft. Es würde einen Schritt machen und sich glorreich in einen Vogel verwandeln. Dann würde es dem Meer begegnen und zur Qualle werden. Als die Jungen ihre eigenen Teller und ihren mit leer gegessen haben, lassen sie sich von ihren Knien rutschen. Ihre dunkelgrüne Strickjacke ist hoffnungslos ausgeleiert und voller gelber Dotterflecken. Die Jungen springen von einer niedrigen Steinmauer vor dem Casino in ein Lavendelbeet, das von goldenen Bienen umschwärmt wird. Sie sieht sich als Mutter, die ihre Kinder ihre eigenen Fehler machen lässt. Sie will zwar nicht, dass die Jungen Schmerzen haben, hätte aber nichts dagegen einzuwenden, wenn sie etwas bewusster auf Gefahren reagieren würden. Und die Welt ist voll von weit Schlimmerem als einem Bienenstich. Jetzt kommt ein stämmiger Mann um die 60 den Hügel herunter und begrüßt sie schon von Weitem fröhlich. Es kann nur Jean-Paul sein. Sein Gesicht sieht wettergegerbt aus, und falls er Augen hat, liegen sie so tief und sind von seinen wilden Augenbrauen so verdeckt, dass man sie nicht sieht. Noch vor ihm selbst schüttelt ihr sein Geruch die Hand. Eine Mischung aus ungewaschener Kleidung, Körper, Salz und Atem. Er riecht wie ein eingefleischter Junggeselle. Er entschuldigt sich für seine Verspätung. Das Haus sei fertig und werde Ihnen sehr gut gefallen. Er staune, wie gut sie Französisch spreche, sagt er. Sie kann's also doch. Er sagt, er habe ein Geschenk für sie. Der Besitzer des Hauses habe ihm erzählt, sie forsche über Guy de Maupassant. Und da dachte er, aus der Gesäßtasche seiner Jeans zieht er einen zusammengefalteten Zettel, den er theatralisch auffaltet, bevor er ihn ihr überreicht. Sie sieht darauf. Er hat ihr den französischen Wikipedia-Eintrag zu Guy de Maupassant ausgedruckt. Henri René Albert Guy de Maupassant, geboren am 5. August 1850, gestorben am 6. Juli 1893, Protégé von Flaubert, gescheiterter Selbstmordversuch, Vertreter des Naturalismus, Autor von Kurzgeschichten und Romanen und so weiter. Jean-Paul wartet. Sie verkneift sich das Lachen. Danke, danke, das sei wirklich sehr nett von ihm. Das sei doch nicht nötig gewesen und so weiter und so fort. Was ihm offenbar nicht genügt. Er runzelt die Stirn und sieht sie mit zusammengekniffenen Augen an. Dann dreht er sich um und nimmt die Jungen an die Hand. Der Ältere lässt es sich gerade so lange gefallen wie nötig, um nicht unhöflich zu sein, und zieht die Hand dann weg. Aber der Kleine bleibt und unterhält sich mit Jean-Paul, obwohl der wirklich streng riecht und sie sich gegenseitig nicht verstehen. Sie gehen eine sehr lange Treppe hoch, 74 Stufen, wie sie später zählen wird, die in einen steilen Hügel gehauen sind. Die Mutter trägt alle drei Taschen, schwere Taschen. Der ältere Junge bleibt mit ihr zurück und sagt leise, dass er den Mann nicht mag, dass er stinkt und irgendwie komisch ist. »Ach, er ist doch ganz nett«, entgegnet sie. Sie keucht ein wenig. Oben angekommen drehen sich Jean-Paul und der kleine Junge um und sehen zu, wie sie sich Stufe um Stufe hochkämpft. Lachend ruft Jean-Paul hinunter, sie erinnere ihn an eine Ziege. »Hast recht, Äffchen«, murmelt sie dem älteren Jungen zu. »Ich mag ihn auch nicht.« Oben auf dem Hügel wirken die Straßen nervös und planlos, voll flacher Stufen und unvermittelt abgehender Gassen. Alles ist aus Stein. Ohne den Wind ist es recht warm in der Sonne. Überall leuchten üppige rote Geranien. Schließlich lässt Jean-Paul die Hand des Kleinen los, zieht mit schwungvoller Gebärde einen Schlüssel heraus und schließt eine von mehreren Türen entlang einer Mauer auf und geht hinein. »Da wären wir«, sagt er, »zu Hause.« Drinnen sieht es spartanisch aus, was ihr recht ist, nur Stein, Holz und weißer Putz. Drei übereinander gestapelte Zimmer, die durch eine Wendeltreppe miteinander verbunden sind. Die Möbel von irgendjemandes Großmutter. In der Luft liegt ein widerlicher, leicht süßlicher Geruch, den sie aus ihrer früheren Wohnung in Boston kennt. Ein paar Wochen leichter Dauerekel, nachdem hinter der Wandverkleidung eine Ratte gestorben war. Unten gibt es einen Tisch, Stühle, ein Sofa und einen Fernseher. In der nächsten Etage ein Ausziehbett und ein Badezimmer und ganz oben ihr kleines weißes Zimmerchen, in dem nur ein Doppelbett steht, sonst nichts. Auf den Fensterbänken liegt Schmutz, in den Abflüssen Sand und lange Haare. Die beiden Dachfenster in ihrem kahlen weißen Zimmer ganz oben sind offen und sie steckt den Kopf hinaus. Auf einer Seite sind nur der Himmel und die tagträumenden Schafe auf den Klippen zu sehen. Auf der anderen dagegen zahllose Schieferdächer, die glänzen wie nasse Haut. Alles, was sie von hier aus sieht, hat Streifen. Der Uhrturm im Ortskern in rotbraun und beige, die Dächer der blau-weißen Blechhütten am Strand, die cremeweißen Felsen mit den Feuersteinadern, der tiefblaue Ozean mit weißen Schaumkronen auf den Wellen, die flanierenden Menschen in ihren Marineshirts. Der Wind streicht ihr kalt über die Wangen. Sie zieht den Kopf wieder ein. Jean-Paul steht dicht bei ihr. Sein Geruch ist intensiv und hinterlässt zusammen mit dem aus der Küche einen irgendwie unangenehmen Film in ihrem Mund. Er will ihr zeigen, wie der Fernseher, das WLAN und die Herdplatte funktioniert, aber sie sagt, nein, nein, danke, nein, 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 nein. Sie geht die Treppe runter und bedankt sich immer wieder bei Jean-Paul, der hinter ihr hergeht. Von der Tür aus ruft sie die Jungen, die oben vom Bett springen und bei der Landung das Haus zum Beben bringen. Murrend kommen sie nach unten. Sie muss jetzt einkaufen gehen, sagt sie. Unbedingt. Wenn es Probleme gäbe, werde sie sich an den Hausbesitzer wenden. Wie schön, Jean-Paul kennengelernt zu haben. Sie öffnet die Tür. Er zögert. Sie verabschiedet sich auf drei verschiedene Arten. Er trollt sich. Sie reißt sämtliche Fenster auf und wartet 10 Minuten, bis der Wind den letzten Rest von ihm hinausgeweht hat. Und als sie sich schließlich sicher ist, dass er weg ist, sagt sie den Jungen, sie sollen ihre Sandalen wieder anziehen. Die Verkäuferin der einzigen Épicerie im Ort, Typ Lästermaul, lacht die Mutter aus, als sie alles, was sie gekauft hat, in den wiederverwendbaren Beutel zu stopfen versucht, den sie aus Florida mitgebracht hat. Die Mutter schämt sich. Sie hat einen ausgezeichneten Burgunder zu einem schier unglaublichen Preis entdeckt, 1/15 dessen, was der Wein in den USA kosten würde, und alle 4 Flaschen im Regal genommen. Der Pappkarton, den die Frau ihr gibt, wird ziemlich schwer. Als sie beim Bäcker vorbeikommen, gehen die Jungen langsamer und schnuppern. An der Fleischerei rennen sie förmlich vorbei, schnell weg von dem schauerlichen Schaufenster voll totem Fleisch. Sie sind Vegetarier, was sich allerdings auf Lebewesen mit Gesicht beschränkt. Ins Zentrum zu kommen war leicht, aber jetzt weiß die Mutter den Weg nicht mehr. Bei der Ankunft am Morgen waren die vernieselten Straßen ruhig und etwas unheimlich, jetzt sind sie voller Menschen. Die Jungen rennen voraus. Sie brüllt ihnen hinterher, damit sie nicht vor eins der Autos laufen, die durch die engen Straßen zwischen den Häusern gleiten. Die beiden drehen sich um und sehen sie unbeeindruckt an. Sie fragt jemanden nach ihrer Straße, aber der Mann, eindeutig ein Fischer, antwortet ihr in einem Kauderwelsch-Französisch, das sie befürchten lässt, sie hätte die Sprache vollkommen verlernt. Das Iporté, wird sie später erfahren, ist ein eigener Dialekt, knotig wie ein altes Seil. Schließlich stellt sie die Einkäufe ab und reibt sich die Arme. Sie wird nicht weinen, sagt sie sich mit fester Stimme. Neben einem Treppchen, das zu einem zugemauerten Hauseingang führt, hat der ältere Junge eine hohe, runde Stange entdeckt. Er zeigt seinem kleinen Bruder, wie man hochklettert und runterrutscht. Dunkles Haar, goldblondes Haar, dunkel, goldblond. Auch Guy ist der geliebte große Bruder von jemand Kleinerem, Blonderem gewesen, Hervé. Aber Hervé war das noch tragischere Spiegelbild seines tragischen Bruders, und weil ihr diese Parallele wie ein Fluch für ihre eigenen Söhne vorkommt, schiebt sie den Gedanken schnell beiseite.
»Der kleinste Spielplatz der Welt!« rufen ihre Jungen beim Rutschen.
Sie sieht ihnen zu und spürt jedes Rutschen in ihrem eigenen Körper. Als Kind hatte sie ein batteriebetriebenes Spielzeug, mehrere Pinguine, die eine Treppe hochwatschelten, um eine geschwungene Rutsche hinunterzurutschen und gleich wieder hochzuwatscheln. Es war ein Kick aus zweiter Hand, outgesourcedes Adrenalin. Eine gute Vorbereitung, denkt die Mutter, für ein Leben in Büchern. Die Kiste mit den Füßen vor sich herschiebend, kommt sie schließlich bei ihnen an.
»Was ist, Mami?« fragt der Kleine. Ich glaube, wir haben uns verlaufen, sagt sie. Aber keine Sorge, ich finde den Weg schon wieder. Er verzieht das Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Dann rutscht er die Stange runter und rennt noch einmal die Treppe hoch. Der Ältere kommt zu ihr, stellt sich auf ihre Füße und drückt den Kopf in ihr Brustbein. Fragend sieht er ihr ins Gesicht. »Ist es nicht da hinten?«, fragt er und zeigt auf einen gesprungenen Terrakottakübel mit roten Geranien direkt neben dem Häuserspalt, der zu der schmalen Gasse führt, in der sie wohnen. Ihr wird klar, dass er schon seit einer Weile wusste, wo sie sind, aber auf ihre Gefühle Rücksicht genommen hat. Ein liebes Kind. Oder vielleicht doch nicht ganz so lieb, denn als sie am Haus ankommen und sie noch mit dem Schlüssel herumfummelt, schubst der ältere Junge seinen Bruder von der Stufe. Das heißt, entweder schubst er ihn oder rempelt ihn versehentlich an, sodass er fällt. Schwer zu sagen. Er sieht jetzt wachsam aus in seinem anmutigen Raubtierkörper, aber weil das Geheule des Kleinen, der ein blutiges Knie hat, durch die ganze Gasse hallt, zieht sie die beiden so schnell wie möglich ins Haus und macht die Tür hinter ihnen zu. Wer weiß, was sonst die Nachbarn denken. Während die Jungen mit Lego spielen, putzt sie das Haus, obwohl es eigentlich vor ihrer Ankunft gereinigt werden sollte. Deshalb hatten sie bis zum Nachmittag warten müssen, bevor sie hinein konnten. Gegen den Geruch kann sie nichts weiter tun, als die Fenster offen zu halten und auf zügige Verwesung zu hoffen. Sie essen Pasta und Karotten und gehen vor dem Schlafengehen spazieren. Auf dem Rückweg liegen Kochdünste in der Luft. Im Urlaubsland beginnen die Menschen gerade erst ihren Abend und die Sonne steht noch hell am Himmel. Sie singt den Jungen Book of Love von Magnetic Fields vor und liest ihnen aus Le Petit Prince vor. Und sie schlafen in ihren Schlafsäcken schnell ein, weil sie kein Französisch verstehen und Wahlgesänge in etwa denselben Effekt hätten. Aber ach, wie sie diese Sprache in ihrem Mund liebt, das Seidige und das Beinerne, ihre hellen Vokale und die wunderschönen Formen, die sie den Lippen gibt, wenn man sie spricht. Unten gehen andauernd laut redende Menschen am Fenster vorbei. Sie schließt es, zieht den Vorhang zu. Das WLAN funktioniert nicht, obwohl sie den Router mehrmals an- und ausschaltet und die Anweisungen in der Mappe befolgt, die der Hausbesitzer hinterlegt hat, jedes Mal noch sorgfältiger als beim letzten Mal. Sie wird nicht mit ihrem Mann sprechen. Er dürfte inzwischen ganz in seine Arbeit vertieft sein und wäre kurz angebunden und nachher wäre sie gekränkt und würde sich ungeliebt fühlen. Aber vielleicht gibt es interessante neue Mails. Wer weiß. Sie schlägt ihr Notizbuch auf, kann aber gerade unmöglich etwas schreiben. Sie öffnet eine Flasche von dem großartigen billigen Burgunder und erschrickt, als sie sich nachschenken will und die Flasche schon leer ist. Irgendwo im Zimmer muss eine unsichtbare Doppelgängerin sein, die aus derselben Flasche trinkt. Eine zweite sie in Yogahose und Fleecejacke und mit verschmierten Brillengläsern, direkt neben ihr, aber unsichtbar. Die einzige Erklärung. Vielleicht stellt sie sich das vor, weil in Guys späteren Geschichten zahlreiche Doppelgänger auftauchen, denn mit dem Fortschreiten seiner Krankheit begann er, einen Geist seiner selbst zu sehen. Eine seiner vielen Geliebten war Giselle d'Estock, eine bisexuelle Halbweltdame, berühmt für einen barbusigen Schwertkampf mit einer Geliebten, von der sie betrogen worden war. Sie hatte ein äußerst hitziges Gemüt und stand im Verdacht, im Restaurant Foyot eine Bombe gelegt zu haben, um sich an einem gemeinen Kritiker zu rächen. In ihrem posthum erschienenen Enthüllungsbuch über ihre Liebesaffäre mit Guy, Cahier d'Amour, schreibt Giselle, wie er ihr einmal von seinem Doppelgänger erzählte. Guy lag noch auf dem Bett, sodass sie ihn im Halbdunkel kaum erkennen konnte. Es sah aus, als würden sich in den schwarzen Ecken Phantome bewegen. Schlief er? Plötzlich hörte sie ihn mit dumpfer, abgehackter Stimme losschimpfen. »Jetzt unterbricht er mich schon zum dritten Mal bei der Arbeit. Zuerst war sein Gesicht verschwommen und gleichgültig. Ein Gesicht wie aus einem Traum. Es war mein eigenes Gesicht, so als würde ich in einen Spiegel sehen. Dieses erste Mal sprach er nicht mit mir.« Beim zweiten Besuch erschien mir dieser Besucher, der mir sehr viel ähnlicher sieht als mein eigener Bruder, deutlich realer. Er lief in meinem Arbeitszimmer herum und ich konnte seine Schritte hören. Dann setzte er sich in meinen Sessel, ganz selbstverständlich, so als wäre er hier zu Hause. Nachdem er weg war, hätte ich geschworen, dass er meine Bücher durcheinandergebracht hatte, meine Papiere und andere Gegenstände auf dem Tisch. Wie schon beim letzten Mal schwieg er, und seine Miene hatte ebenso wenig mit meinen Sorgen und meiner Arbeit zu tun. Erst bei diesem dritten Besuch begriff ich, was in meinem Doppelgänger wirklich vorging. Er war wütend auf mich. Er hasste und verachtete mich. Und weißt du auch warum? Er wirft mir vor, ich hätte meine Bücher von ihm abgeschrieben. Manchmal, flüsterte Guy ihr zu, manchmal glaube ich zu spüren, wie in meinem Schädel der Wahnsinn wütet. Die Mutter trinkt die zweite Flasche Wein aus. Die Seite vor ihr ist immer noch leer. Oh, Scheiß drauf, denkt sie. Es liegt an der Fahrt, an all dem anstrengenden Neuen und dem Gestank im Haus, und sie fühlt sich so schwer, als wäre ihr Körper im Laufe des Tages mit Steinen vom Strand gefüllt worden. All das hat sich verschworen, um sie von der Arbeit abzuhalten. Mit einiger Mühe steigt sie die Wendeltreppe zu ihrem zugigen weißen Zimmer hoch. 10 Uhr abends, und trotzdem scheint die Sonne noch durch die Dachfenster. Sie steckt den Kopf hinaus in die Luft und sieht weit draußen das Wasser. Der schwarze, freiliegende Meeresboden hat in seiner Schroffheit etwas Beängstigendes und sein Schimmern wirkt irgendwie düster, wie die Oberfläche eines dunklen Mondes. Winzige Menschen gehen darauf von Stein zu Stein und tragen irgendetwas Weißes mit sich herum, Eimer wahrscheinlich. Auf dem nächsten Dach hat sich eine Reihe von Möwen niedergelassen. Sie sind eigenartig still, sitzen von ihr abgewandt mit Blick aufs Meer. Sie zählt ein Dutzend, hört dann aber auf zu zählen, weil ihr irgendetwas an ihrer Stille unbehaglich ist. Möwen sind doch eigentlich niemals still. Sie bestehen zu 3/4 aus Kreischen. Sie sind die Vögel des Zorns und allesamt Mütter, selbst die männlichen. Irgendetwas stimmt hier nicht, denkt sie. Kurz darauf ist der Himmel in rosa und dunkelblau getaucht, die Sonne glüht rot, dann taucht sie unter. Die Mutter hat einmal von Matrosen auf See gelesen, die an sehr klaren Tagen in dem Moment, in dem die Sonne versank, ein grünes Aufleuchten gesehen hatten. Sie hingegen sieht nur den Geist der alten toten Sonne, wenn sie die Augen schließt. Im nächsten Augenblick breitet die größte Möwe die Flügel aus. Auf einmal beginnen die Vögel zu kreischen, zu lachen und wild mit den Flügeln zu schlagen. Es ist ohrenbetäubend laut und sie erschrickt so, dass sie sich den Kopf am Dachfenster stößt und gerade als der Schmerz etwas nachlässt, fliegen die Möwen auf, schälen sich vom Dach und lassen sich vom Wind zurücktreiben, direkt auf sie zu. Sie duckt sich wieder und beobachtet ein paar von ihnen, wie sie dicht über ihrem Kopf rückwärts schweben und ihre rosaroten Zungen schnellen aus ihren offenen Schnäbeln wie lange in Panik versetzte Würmer. Dann sind sie weg und ihr Kreischen kommt von weit oben. Sie zittert, aber vielleicht friert sie einfach nur. Sie legt sich ins Bett und ist ein paar Atemzüge später eingeschlafen.
Ipor von Lauren Groff mit Patricia Ciolkowska, Folge 1.